Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Im Frühling 1992, vor 30 Jahren, begann die Belagerung von Sarajevo. Serbische Scharfschützen umzingelten auch das zentrale Fußballstadion. Tribünen gingen in Flammen auf. Ein Fananführer, der eine Frau retten wollte, wurde erschossen. Noch vor dem Ausschluss der jugoslawischen Nationalmannschaft von der Europameisterschaft 1992 trat ihr Nationaltrainer zurück. Er stammte aus Sarajevo. Mittlerweile erinnern bosnische Fans in Choreografien an die Opfer des Massakers von Srebrenica. Serbische Anhänger verharmlosen dagegen mitunter Kriegsverbrecher. Immer noch kommt es zu politisch motivierten Ausschreitungen rund um die Stadien. Doch es gibt auch Projekte der Versöhnung, wie Ronny Blaschke in seinem Feature Spielfeld der Spalter berichtet.
We therefore urge Croatia, Slovenia and all Yugoslavs.
Jugoslawien zerbricht in den frühen 90er Jahren. Slowenien und Kroatien wollen nicht mehr zum Vielvölkerstaat gehören und erklären im Juni 1991 ihre Unabhängigkeit. In einer anderen Teilrepublik, in Bosnien und Herzegowina, haben die Menschen zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung. Vielleicht liegt das auch ein bisschen am Fußball. Das groß aufspielende Nationalteam Jugoslawiens wird damals von einem bosnischen Trainer geprägt, Ivica Osim. Er sträubt sich gegen den Nationalismus jener Tage. Seine Erinnerungen schildert er später im Fachmagazin Ost-West – Europäische Perspektiven.
Die jugoslawischen Journalisten haben mich fürchterlich kritisiert. Sie wollten immer die Spieler aus ihrer Teilrepublik im Team sehen. Ich habe dadurch mit dem Publikum und mit den Journalisten Probleme bekommen. Aber ich habe meine eigene Linie durchgezogen. Für mich war es nie wichtig, aus welcher Republik jemand kommt. Einmal habe ich zu den Journalisten gesagt, mir ist egal, woher die Spieler kommen. Es werden immer nur die Besten spielen.
Im Oktober 1991 reist Ivica Osim mit der jugoslawischen Nationalmannschaft zu einem Freundschaftsspiel in seiner Heimatstadt Sarajevo. Der Anlass ist der 70. Geburtstag seines früheren Vereins, des FK Seljesnika, der Eisenbahner. Auf den Tribünen klatschen 20.000 Zuschauer, vor dem Anpfiff steigen Friedenstauben auf. Sarajevo symbolisiert 1991 die Vielfalt von Bosnien und Herzegowina. In der Hauptstadt leben zu jener Zeit 530.000 Menschen. Gut die Hälfte von ihnen sind Muslime, die sich bis heute Bosniaken nennen. Zudem 30% christlich-orthodoxe Serben und 7% katholische Kroaten. Keine Gemeinde im Umkreis ist ethnisch homogen, gemischte Ehen sind selbstverständlich. Doch die Spannungen wachsen. Nach einem Referendum im März 1992 erklärt auch die Republik Bosnien und Herzegowina ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien. Die serbische Minderheit will das nicht akzeptieren. Im April 1992 ziehen ihre Truppen einen Belagerungsring um Sarajevo. Sie besetzen eine Polizeiakademie in der Nähe des Stadions des FK Seljesnika. Sie schießen auf Zivilisten, auch auf das Stadion, wo gerade ein Fußballspiel stattfindet. Der bosnische Journalist Daniel Hatzovic hat sich intensiv mit diesem historischen Kapitel beschäftigt.
Das Stadtviertel Grabavica, in dem das Stadion von Seljesnikar liegt, wurde von serbischen Kräften besetzt. Die Frontlinie verlief quer durch das Viertel. Es gab Gefechte in der Nähe des Stadions. Kämpfer errichteten Barrikaden. Das Gebiet war ein Kriegsgebiet.
Im Stadtteil Grabavica postieren sich 1992 serbische Scharfschützen in Hochhäusern. Sie erschießen auch Menschen, die Wasser und Nahrung besorgen wollen. Die muslimischen Bosniaken feuern von der anderen Seite zurück. Eine Tribüne des Stadions von Seljesnika geht in Flammen auf. Soldaten verschanzen sich hinter dem Vereinsheim. Der Rasen gleicht einem Krater, erinnert Daniel Hasdovic.
The grenades were thrown on town during all the war.
Ständig wurden während des Krieges Granaten abgeworfen. Wer seine Wohnung verließ, musste um sein Leben fürchten. Das war purer Horror. An ein normales Leben mit Freizeit war kaum zu denken. Fußball, wenn überhaupt, wurde nur noch in geschlossenen Räumen gespielt.
Der Sport rückt in den Hintergrund. Die Nationalmannschaft Jugoslawiens war bei der Weltmeisterschaft 1990 erst im Viertelfinale an Argentinien gescheitert. Bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden gehört sie zu den Favoriten. Ihr Trainer, der Bosnier Ivica Osim, hat ganz andere Sorgen. Tagelang kann er seine Familie in Sarajevo nicht erreichen. Noch bevor das Team von der EM ausgeschlossen wird, verkündet Ivica Osim seinen Rücktritt.
Mein Land hat es nicht verdient, an der Europameisterschaft teilzunehmen. Das ist das Einzige, was ich für diese Stadt tun kann. Damit sie sich erinnern, dass ich in Sarajevo geboren bin.
Während des Bosnienkrieges zwischen 1992 und 1995 werden rund 100.000 Menschen getötet. Während der fast vierjährigen Belagerung von Sarajevo sind es allein mehr als 11.000. Noch heute sind im Stadtviertel Grabavica von Sarajevo die Spuren des Krieges allgegenwärtig. Häuserwände mit Einschusslöchern, zersplitterte Fensterscheiben, bröckelnder Putz. Das Stadion des FK Seljesnika ist hingegen rund erneuert. An der Westtribüne erinnert eine Tafel an die Kriegsopfer. Viele Fußballfans in Bosnien verknüpfen ihre Identifikation mit aufwendigen Gedenkaktionen. Im Zentrum steht das Massaker von Srebrenica 1995. Bosnische Serben haben damals an wenigen Tagen mehr als 8.000 Bosniaken ermordet.
Im letzten Jahr war es sogar so, dass es eine karikative Aktion gab, dass sonst im normalen Fanleben verfeindete Fangruppen da zusammengearbeitet haben und Geld gesammelt haben, um Familien aus der Region zu unterstützen.
Der Leipziger Politikwissenschaftler Alexander Mennecke erforscht seit langem die Fankultur in Bosnien und Herzegowina.
Das Gedenken an den Krieg spielt auch auf persönlicher Ebene eine große Rolle. Und so gedenken zum Beispiel die Fans des FK Seljesnika Sarajevo Jahr für Jahr ihrem ehemaligen Anführer, der im Krieg versucht hat, eine Frau vor einem Scharfschützen zu retten und dabei selber ums Leben kam. Und für diese Person gibt es dann immer wieder Transparente. Es gibt ein Turnier, ein Gruppenlogo, das extra mit seinem Gesicht gefertigt wurde.
Die einst multikulturelle Gesellschaft von Bosnien und Herzegowina ist inzwischen Geschichte. Es sind die Folgen des Krieges. Mehr als 2 Millionen Menschen müssen während des Krieges ihre Heimat verlassen. Sie fliehen oder werden vertrieben.
We are very much looking forward to having the chance to discuss the prospects of peace.
Nach dem Dayton-Friedensabkommen 1995 wird der neue Staat Bosnien und Herzegowina in 2 Teilgebiete getrennt. Die Bevölkerungsgruppen der Muslime und Kroaten erhalten 51% des Territoriums, eine symbolische Mehrheit. Der serbisch-dominierten Republika Srpska werden 49% zugesprochen. Der bosnische Journalist Denis Dzidzic befasst sich seit langem mit politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen.
Es gibt kaum noch multiethnische Städte in Bosnien. Die Bevölkerungsgruppen leben nebeneinander, nicht miteinander. Muslimische und kroatische Jugendliche gehen häufig in dieselben Schulen, aber in getrennte Klassen. Die Justiz hat nach dem Krieg viel versäumt. Es wurden zwar mehr als 700 Verantwortliche strafrechtlich verfolgt, aber rund 12.000 Menschen sollen an Verbrechen beteiligt gewesen sein. Es wurden keine verlässlichen staatlichen Strukturen geschaffen. Es ist lächerlich. Die Eliten aus den 90er Jahren bestimmen mit ihren Ideologien auch heute noch die Politik.
Als geografisches Zentrum des westlichen Balkans werden Bosnien und Herzegowina seit Generationen von 3 Bevölkerungsgruppen beansprucht. Von muslimischen Bosniaken, von katholischen Kroaten und orthodoxen Serben. Nach dem Bosnienkrieg 1995 münden die Konflikte in ein kompliziertes System. Es entstehen unzählige regionale Regierungen und Parlamente, die wohl höchste Dichte an Amtsträgern weltweit.
Is there a more complicated system of government in the world?
Dem obersten Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina gehören ein bosniakischer, ein kroatischer und ein serbischer Vertreter an. Alle 8 Monate wechselt der Vorsitz. Die Kosten für diesen Apparat werden jährlich auf 6 Milliarden Euro geschätzt. Dabei liegt das Bruttoinlandsprodukt gerade mal bei 18 Milliarden, also nur 3-mal so hoch. Der Journalist Daniel Hatzovic erläutert, wie sich die ethnischen Spannungen auf den Fußball übertragen.
In den ersten 2-3 Jahren nach dem Krieg trugen die Bevölkerungsgruppen ihre eigenen Meisterschaften aus. Erst ab 2003 gab es eine gemeinsame bosnische Liga. Heute stehen viele Fußballclubs unter der Kontrolle von Parteien und regionalen Regierungen. Politiker sitzen in den Vorständen. Für ihre Parteien spannen sie auch Fußballfans ein, zum Beispiel für Sicherheitsdienste und für Proteste gegen die politische Konkurrenz.
Im Fokus steht besonders Milorad Dodik, der serbische Vertreter im dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina. Dodik fordert für die serbisch geprägte Republika Srpska eine eigene Armee, eine eigene Steuerbehörde, einen eigenen Justizapparat. Damit schwächt Dodik den ohnehin fragilen Nationalstaat Bosnien und Herzegowina. Der Fußball verdeutlicht den serbischen Nationalismus in Bosnien seit langem, berichtet Daniel Hatzovic.
Als früherer Präsident der Republika Srpska hat Milorad Dodik gute Verbindungen zu Borac Banja Luka, dem wichtigsten Fußballclub in der serbischen Teilrepublik. Fans von Borac Banja Luka haben den bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladic besungen, der für das Massaker von Srebrenica verantwortlich war. Und es gab noch andere Skandale. Der Fußballprofi Onjen Vranjes, geboren in Banja Luka, hat sich ein Tattoo von einem serbischen Nazi-Kollaborateur aus dem Zweiten Weltkrieg zugelegt.
Politiker wie Milorad Dodik möchten die Republika Srpska offensichtlich aus dem Staatsgebilde Bosnien und Herzegowina herauslösen. Sie verfolgen ein Ziel, das bereits der Serbenführer Slobodan Milošević Anfang der 90er Jahre formuliert hatte: ein großserbisches Reich. Milorad Dodik kann dabei auf die Unterstützung von Wladimir Putin hoffen. Seit langem hält die Republika Srpska Verbindungen nach Russland. Mit Auswirkungen auf den Fußball, wie der bosnische Investigativjournalist Semir Mujkic für Birn recherchiert hat, für das Balkan Investigative Reporting Network.
We did a story about these paramilitary training for kids in the Republic of Srpska.
Wir haben über paramilitärisches Training in der Republika Srpska berichtet. Dieses Training wurde von pro-russischen Organisationen geleitet. Daran haben auch viele junge Männer aus dem Hooligan-Milieu teilgenommen. So wurden Söldner ausgebildet, die dann im Osten der Ukraine oder in Syrien für russische Interessen gekämpft haben.
Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022 zeigen Fans im serbisch geprägten Banja Luka ein Banner mit der Botschaft: Serben und Russen, Gott ist mit uns. Die kyrillische Sprache, die Vereinsfarben des FK Borac, in vielem orientieren sich die Anhänger in Banja Luka an Symbolen des Nachbarstaates, an Serbien. Die Symbole von Bosnien und Herzegowina, dem Staat, in dem sie leben, lehnen sie ab. Auch die anderen Bevölkerungsgruppen können mit den offiziellen Symbolen des bosnischen Nationalstaates wenig anfangen. Mit Hymne, Fahne oder Landeswappen, die nach dem Daytonabkommen 1995 eingeführt wurden. Das führt auch im Fußball zu Abwehrreflexen, sagt der Fanforscher Alexander Mennecke.
Wenn diese Hymne bei Länderspielen oder auch bei normalen Spielen gespielt wird, dann ist es so, dass die bosniakischen Gruppen ihre eigene Hymne singen. Und zwar eine Hymne, die 1992 innerhalb des Unabhängigkeitsprozesses und dann des Krieges auch so internalisiert wurde und dort eine große Rolle gespielt hat. Diese Hymne wird sozusagen anstelle der aufoktroyierten Symbole von Dayton benutzt.
Der Bosnienkrieg ist seit langem vorbei. Der Nationalismus lebt fort. Wie können sich die Bevölkerungsgruppen wieder annähern? Im Fußballverband von Bosnien und Herzegowina hat Jenan Dipa soziale Projekte entwickelt. Mädchenturniere, Gesundheitsvorsorge, eine Schulliga. Das Zentrum von Sarajevo. Als Ort für das Interview schlägt Jenan Dipa ein Café am Rande des altosmanischen Bazarviertels vor. In der Nähe befinden sich Moscheen, eine katholische Kathedrale, eine orthodoxe Kirche und eine Synagoge. Wie so viele andere Menschen in Bosnien hat auch Jenan Dipa prägende Erinnerungen an den Krieg. Er ist damals, Anfang der 90er Jahre, noch zur Schule gegangen.
Wir konnten damals das Haus nicht verlassen. Die Gefahr war groß, von einem Scharfschützen erschossen zu werden. An Fußballtraining war nicht zu denken. Jahrelang mussten wir in unserem Viertel bleiben. Ich habe vergessen, wie Schokolade oder Cola schmecken.
Seit der Kindheit liebt Jenan Dipa den Fußball, auch als Ablenkung vom traurigen Alltag. Nach dem Krieg unterstützt er als jugendlicher Fan das neue Nationalteam von Bosnien und Herzegowina. Doch es gibt Streit um die Herkunft der Nationalspieler. Sergej Barbares spielt um die Jahrtausendwende erfolgreich in der Bundesliga, unter anderem für Borussia Dortmund und den Hamburger SV. Aus seiner Heimat Bosnien und Herzegowina lehnt er Länderspieleinladungen zunächst ab. Der Grund? Seine kroatischstämmige Mutter wird von Nationalisten bedroht. 2007 boykottieren mehrere Spieler das bosnische Nationalteam. Nach ihrer Einschätzung legt der Fußballverband mehr Wert auf die nationalen Identitäten der Spieler als auf ihre sportlichen Talente. Inzwischen aber bemühe sich der Verband um Verständigung, sagt Jenan Dipa.
Das ist eine große Herausforderung. Der Vorstand des Fußballverbandes hat 15 Mitglieder, 5 für jede der 3 Nationalitäten, bosniakisch, serbisch und kroatisch. Nach den Regeln des Europäischen Verbandes UEFA dürfen wir aber nur einen Präsidenten haben. Sicherlich gibt es in unserem Land viele Menschen, die nicht das bosnische Nationalteam unterstützen. Sie halten eher zu Serbien oder Kroatien. Das ist okay, solange alles friedlich bleibt.
Das Nationalteam von Bosnien und Herzegowina bestreitet Heimspiele in Sarajevo oder Zenica, in Städten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Ein Auftritt in Banja Luka, der Hauptstadt der Republika Srpska, ist aktuell undenkbar. Jinan Dipa möchte das Verbindende in der Gesellschaft betonen, nicht das Trennende. Für seine sozialen Fußballprojekte reist er quer durchs Land. Es sind weniger die Kinder, auf die er behutsam einreden muss, sondern eher deren Eltern.
Wir veranstalten an der Basis zum Beispiel Freundschaftsturniere. Durch solche Begegnungen entstehen neue Brücken. Es gibt zwar immer noch Spannungen, aber von Tag zu Tag werden sie geringer.
Die Konfliktlinien verlaufen quer durch das Land Bosnien und Herzegowina, doch manchmal verlaufen sie auch quer durch eine Stadt. Ein eindringliches Beispiel ist Mostar in der Herzegowina. Die Region liegt im Südwesten des Landes, nicht weit von der Grenze zu Kroatien entfernt.
Croatian propaganda echoing over the front line in Mostar, the most vicious theater of war in Bosnia-Herzegovina.
Mostar veranschaulicht die Komplexität des Bosnienkrieges. Anfangs kämpfen dort ab 1992 Muslime und Kroaten gemeinsam gegen Serben. Doch schon bald wünschen sich kroatische Nationalisten den Anschluss der Herzegowina an ihren kroatischen Mutterstaat. Kroaten kämpfen nun gegen ihre alten Verbündeten. Sie zerstören auch das Wahrzeichen von Mostar, die Stari Most, eine Bogenbrücke aus dem 16. Jahrhundert.
Meine Familie und ich wurden von Kroaten in einem Lager festgehalten, im Juli bei rund 40 Grad. Und das für mehrere Wochen. Meine Eltern litten danach unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Esmer Meskic, aufgewachsen in Mostar, ist während des Krieges noch ein Kleinkind. Sein Vater gehört einer bosniakischen Kampfeinheit an. Nach dem Krieg verfestigt sich die ethnische Trennung der Stadt. In der westlichen Hälfte von Mostar leben fast ausschließlich katholische Kroaten, in der östlichen Hälfte muslimische Bosniaken. Esmer Meskic besucht in der Schule eine Klasse mit ausschließlich muslimischen Schülern.
Bosniaken und Kroaten gingen in dieselbe Schule, aber in unterschiedliche Klassen. Wir begegneten uns nur draußen während der Pausen. Kontroverse Themen in der Öffentlichkeit führten auf unserem Schulhof zu Konflikten, Parlamentswahlen, der Internationale Strafgerichtshof, aber auch Fußballspiele in Mostar. Manchmal gab es Schlägereien zwischen Schülern. Ein Sicherheitsdienst war rund um die Uhr anwesend.
Nicht nur die Stadt Mostar ist ethnisch getrennt, auch ihre Fußballlandschaft. Esmer Meskic ist Fan von Veles Mostar, gegründet 1922. Jahrzehntelang ist Veles ein Sinnbild der multikulturellen Gesellschaft, doch nach dem Krieg ist es damit vorbei. Veles muss sein altes Stadion im Westen von Mostar an den verhassten Stadtrivalen abtreten. Inzwischen zieht Veles vor allem muslimische Fans an. Der große Stadtrivale ist Zrinski Mostar, ein Club mit kroatischen Wurzeln, der im kommunistischen Jugoslawien verboten war. Zrinski hatte nämlich Verbindungen zur Ustascha gehalten, einer faschistischen Bewegung während des Zweiten Weltkrieges. Und auch heute noch glorifizieren viele Fans von Zrinski die Ustascha. Rund um ihr Stadion sind etliche Wände mit Hakenkreuzen und nationalistischen Symbolen beschmiert. Esma Meskic.
They celebrate war crimes of Croatian army here.
Fans von Zrinjski Mostar haben Kriegsverbrechen der kroatischen Truppen gefeiert. Viele von ihnen würden unseren Landesteil lieber an Kroatien anschließen. Sie haben sogar die Zerstörung unserer historischen Brücke verhöhnt. Aber auch für uns ist der Fußball politisch. Im Fußball können wir an bosnische Generäle und Soldaten erinnern. Manchmal ist es schon in den Nächten vor großen Stadtderbys zu Schlägereien gekommen. Als ich 17 oder 18 war, da haben wir genau aufgepasst, in welche Straßen und Kneipen wir gehen. Es gab sogar Kämpfe mit Baseballschlägern.
Dieser Hass kann tödliche Folgen haben. Am 4. Oktober 2009 reisen hunderte muslimische Fans des FK Sarajevo zum Auswärtsspiel in die Kleinstadt Široki Brijeg, in der ausschließlich bosnische Kroaten leben. Der lokale Club in Široki Brijeg akzeptiert nur katholische Spieler. Bei einem Europapokalspiel gegen Besiktas Istanbul präsentieren seine Fans einen Kreuzritter mit dem Schriftzug »Bollwerk der Christenheit«. Nun, im Oktober 2009, eskaliert die Lage in Široki Brijeg. Muslimische und kroatische Bosnier gehen aufeinander los. Im Chaos ergreift ein Kroate mutmaßlich die Waffe eines Polizisten und erschießt einen Fan des FK Sarajevo. Der Täter wird festgenommen, kann sich aber später offenbar nach Zagreb absetzen. In der Hauptstadt Kroatiens muss er keine Auslieferung fürchten. Der Politikwissenschaftler Alexander Menneke untersucht diesen Fall in seiner Bachelorarbeit und er beschreibt auch das spätere Opfergedenken der bosniakischen Fans in Sarajevo.
Am anschaulichsten war das auf jeden Fall direkt nach dem Tod, als Fans von FK Sarajevo die wichtigste Kreuzung in Sarajevo besetzt haben, um dort die Aufklärung des Falles zu fordern und die Fans des größten Rivalen aus der eigenen Stadt von Zelesnica sind in einem Marsch vom Stadion, von ihrem eigenen Stadion, auf diese Kreuzung zugelaufen. Und am Ende bei diesem Treffen haben beide gemeinsam die Nationalhymne gesungen und sind sich in die Arme gefallen.
Die Ursachen für die Eskalation zwischen bosniakischen und kroatischen Fans sind vielfältig. Manchmal liegen sie sogar in der Ferne. So wie im Sommer 2008. Damals bezwingt die Türkei im Viertelfinale der Europameisterschaft Kroatien. Als Reaktion gehen im ethnisch geteilten Mostar hunderte Fußballfans aufeinander los. Es gibt zahlreiche Verletzte. Auch Esmer Meskic kann sich gut an jenen Tag 2008 in seiner Heimatstadt erinnern. Er schildert seine Erinnerungen in Mostar in einem zentralen Café. Er schaut hinüber zum Museum of War and Genocide, einem Erinnerungsort mit erschütternden Bildern und Videos über den Völkermord von Srebrenica.
Jedes Land auf dem Balkan hat eine eigene Geschichtsschreibung. Wir müssen unseren Kindern die objektive Wahrheit nahebringen. Und die findet man beim Internationalen Strafgerichtshof. Ich kann nicht jeden Kroaten hassen. Verbrechen werden von Individuen begangen, nicht von ganzen Bevölkerungsgruppen.
Kann der Fußball diesen Prozess begleiten? Kann das Nationalteam von Bosnien und Herzegowina ein Symbol der Annäherung werden?
Ibišević with the goal for Bosnia-Herzegovina. And that is a moment of their history.
Im Sommer 2014 bestreitet die bosnische Nationalmannschaft in Brasilien ihre bislang einzige WM. Gleich im ersten Spiel verlangt sie Argentinien einiges ab und erliegt aber 1:2. Sogar in Serbien und Kroatien äußern viele Menschen dafür Respekt. Es gibt sie also doch, die Zeichen der Zuversicht.